Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Ihr hört Prinzessin von Mallorca. Diesmal mit dabei die Prinzessin von Mallorca, nicht ganz, eher so die Prinzessin von der Spree. Hallo Annemarie.
Hallo.
Oder bist du die Königin von der Spree?
Nee, Prinzessin ist okay.
Okay. Und der Erik, hallo Erik.
Ja, der Prinz vom Neckar hier, oder? Hallo.
Weiß nicht, und bei uns, was, ich habe vergessen, was bei uns da durchläuft. Aber
Herzog?
Ist bei euch irgendein Mühlgraben vorbei?
Ja, das schon, aber ich überlege gerade, was da sinnvoll ist. Ach komm, egal, ich bin's wie immer. Der Daniel.
Das ist der Hofnarr.
Der Hörselberg, der Prinz vom Hörselberg.
So ungefähr. Nee, du hast doch diese schrecklich gruseligen Geschichten da gehabt.
Genau, hört da nochmal rein in die Weihnachtsfolge vom letzten Jahr. Es ist ja bald Weihnachten, es gibt auch schon Lebkuchen.
Ja, stimmt. Ja. Ah, es ist so schrecklich. Ich dachte, die Woche war ich einkaufen und sah schon wieder diese ganzen Lebkuchen und Spekulatius.
Ich verabscheue das ja, dass es das jetzt schon gibt, aber ich bin bei einer Sache schwach geworden. kennt ihr diese Stollenkonfekt? Kennt ihr das? Das ist so eine ganz kleine Packung.
Ja,
so,
das gab's.
So kleine enge Stollen. So
bei uns klein, früher direkt so. Beim Bäcker. Also.
Ja, nee, so ganz kleine. Also so,
ich verstehe schon, was das ist.
Vielleicht wie früher, ich weiß so auch, was du meinst. Ja.
So ein kleiner Happen. Ja. Und da hatten sie welche mit, also sonst hatten sie immer die normalen Stollen und jetzt hatten sie noch welche mit irgendwie mit Bratapfel und mit irgendwie mit Zimt und so, da musste ich zuschlagen.
das kommt mir nicht bekannt vor. Also das ist Bratapfel, Zimt, dann gibt es also mit Marzipan, glaube ich, und mit Nougat.
Die gab es immer, genau, mit Marzipan, die ganz normalen, wie Stollen. Und genau, und jetzt habe ich durch Zufall, ich dachte, oh Gott, hier gibt es das Weihnachtszeug schon, wer kauft denn das? Oh, Mini-Stollen.
Hat das Marketing perfekt funktioniert, sozusagen.
Genau, in dem Sinne, frohe Weihnachten.
Genau, frohe Weihnachten. Schon mal jetzt und falls wir es vergessen, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder.
Falls ihr Geschenke kaufen wollt, nutzt die Affiliate-Links auf fortsetzungfolgt.net, denn da kriegen wir ja eine kleine Provision, wenn ihr dann Sachen einkauft.
Genau, letztes Jahr kamen ungefähr 2,5 Millionen Euro zusammen, nur durch die Weihnachtseinkäufe. Wurde natürlich alles schön aufgeteilt. Nee, Quatsch.
Bitte? Ich habe nichts erhalten.
Naja, jeder nach seinem Beitrag in diesem Jahr. Also insofern ist das...
Meine Weihnachtsgratifikation ist ausgeblieben.
Echt? Jetzt schon? Du weißt jetzt schon, dass die ausbleibt, Annemarie. Was hast du wieder gemacht?
Von dir.
Ach so.
Oh.
Naja, na Gott, man muss ja mal nochmal nachfragen hier. Keine Ahnung. Und einen Spendenaufruf machen. Naja, gut, also wir schweifen schon etwas ab. Vielleicht sollten wir ganz kurz am Anfang sagen, worum es geht in dieser Ausgabe. Es gibt drei Serien, wobei eine, nämlich Hand of God, bei Amazon läuft und vor einiger Zeit schon mal Thema war. Die hatte einer im Team schon mal angeteasert, weil dieser Pilot schon relativ lang draußen ist. Dann haben wir Sex and Drugs and Rock and Roll. Ihr hört richtig, eine ganze Menge End, aber eine Comedy vom, ich weiß gar nicht, Feinsten, will ich mal nicht so sagen. Und The Whispers, wobei hier die Meinungen sehr weit auseinandergehen, wie auch von Hand of God. Die haben leider nur zwei von uns gesehen, aber wir werden entsprechend die Sache vorstellen. Dann, Annemarie, wir hatten beim letzten Mal schon so ein bisschen darüber gesprochen, beziehungsweise darüber gerätselt, The Man in the High Castle, wann denn das nun quasi komplett ins Programm genommen wird. Und jetzt steht es fest, Amazon hatte da eine E-Mail geschickt am 20. November. Ich glaube, das ist aber nur der Tag, an dem das im Original rauskommt und irgendwie, ich weiß nicht, einen Monat später, sage ich jetzt einfach mal so, kommt das dann in der Übersetzung, also ab 20. November im Original. Ich glaube, Untertitel sind wahrscheinlich dabei, aber The Man in the High Castle. Ich werde auf alle Fälle reinschauen. Mir hatte der Pilot ja sehr gut gefallen. Und dann ist eine zweite Serie, die wiederum bei Netflix läuft, wo wir auch beim letzten Mal darüber gerätselt hatten. Wird es eine zweite Staffel geben, ja oder nein? Und Annemarie, es wird eine zweite Staffel geben von was?
Narcos.
Genau. Bin ich etwas skeptisch, müssen wir bei Gelegenheit mal Alex fragen. Der ist ja noch gerade in den warmen Gefilden, sich ein bisschen vor diesem Weihnachtsstress schon mal ein bisschen Sonne zu tanken und zu erholen. Wie Staffel 1 ausging, weil ich kann mir, wie gesagt, das Konzept Narcos eigentlich nicht so als Ongoing-Serie vorstellen, aber wir schauen mal. Manche Sachen wurden ja dann auch nach 2-3 Staffeln einfach abgesetzt, weil es dann eben nicht mehr lief. Dann noch eine Sache.
Ich habe gerade die Info bezüglich Man in High Castle. Ab 18. Dezember könnt ihr dann auch die Serie in der deutschen Synchronfassung auf Amazon schauen. Also passen dann wahrscheinlich zu Weihnachten, Weihnachtsfeiertage.
Genau, dann einmal komplett am Stück, einmal schön durchschauen. Wobei, ich weiß auch nicht, irgendwie, also wer es einigermaßen drauf hat mit dem Schulenglisch, ich empfehle immer die Originalfassung. Ich finde die einfach irgendwie viel angenehmer. Obwohl es diesmal eine Serie gab, in die ich kann es ja sagen, Hand of God, ganz am Ende, da hatte der irgendwas in den Bart reingenuschelt. Da habe ich es dann nochmal auf Deutsch mir angehört. Nee, mit Untertiteln, weil Deutsch gab es das ja, glaube ich, noch gar nicht. Mit Untertiteln. Und dann habe ich erst verstanden. Und als er das dann, als ich es dann gelesen habe, dann habe ich es auch verstanden, was der gesagt hat. Also manchmal ist es halt so, dann ist es halt ein bisschen genuschelt, aber im Großen und Ganzen passt das schon. Dann noch eine zweite Sache, die haben wir ganz kurz, Erik, beim letzten Mal auch besprochen und da hatten wir auch drüber gerätselt. Wird es die komplett geben oder nicht? Ann-Marie, wovon rede ich?
Na, von Sneaky Pete.
Freue ich mich auch sehr. Werden wir denn entsprechend nicht nochmal besprechen, aber vielleicht darauf hinweisen, wenn es soweit ist oder gab es da schon einen Termin, einen genauen Starttermin?
Nee, also schätze mal dann nächstes Jahr. Das war ja die Amazon-Serie von unter anderem Bryan Cranston und der auch mit einem kleinen Gastauftritt oder ja, Gastauftritt am Ende des Piloten zu sehen war.
Wobei ich glaube, die Rolle legt es nahe, dass wahrscheinlich doch sein Auftritt immer mal so als kleiner, als kleines Schmankerl da mit eingefügt wird, weil der ist ja quasi so der Kingpin, der da alles unter Kontrolle hat.
Ja.
Erik, du wolltest gerade was sagen, habe ich dich rüde abgewürgt?
Ja, habt ihr eigentlich auch diesen Fragebogen bekommen von Netflix oder habe nur ich den bekommen?
Einen jetzt. Fragebogen?
Ja, da kam so per E-Mail, wir interessieren uns für Ihre Meinung, klicken Sie hier und dann konnte man so Fragen beantworten und zwar zielte das hauptsächlich auf die, ja, so ab, welche Serien haben Ihnen gefallen? Da waren teilweise eigenproduzierte Serien von Netflix natürlich, House of Cards und wie ist das? Big Hot American Summer oder? Nee, Wet Hot American Summer und BoJack Horseman und solche Geschichten dabei. Aber auch ganz normale, die sie halt eingekauft haben. Und später ging es dann noch ein bisschen mehr ins Detail. Da ging es dann um Wet Hot American Summer, irgendwie Staffel 2. Was würden Sie da verändern wollen oder welche Charaktere haben Ihnen besonders gut gefallen und welchen überhaupt nicht gefallen und dasselbe oder das ähnliche auch bei BoJack Horseman und da konnte man auch so Checklisten, so Multiple Choice hier, ja, was gefällt Ihnen, was gefällt Ihnen nicht und man konnte das auch ranken, also man sagt, okay, was weiß ich, der Zeichenstil gefällt mir nicht oder es ist mir zu obszön oder sowas und solche Geschichten und ja, fand ich ganz interessant, dass die das machen und da hat sich mir natürlich gleich die Frage gestellt, wenn jetzt da viele Leute schreiben, ja, mir gefällt jetzt Person XY nicht, jetzt bei Wet Hot American Summer zum Beispiel, die dann wirklich reagieren und da bei der zweiten Staffel dann ja die Personen dann irgendwie rausschreiben oder so, ob dann die Zuschauer so viel Macht haben, ja.
Ich frage mich, ob die deutschen Zuschauer so viel Macht haben, also ob das wirklich überhaupt ins Gewicht fällt. Weltweit.
Du kannst doch so einen Fragebogen, kannst du doch
in der weltweit, na schon, klar, aber trotzdem ist ja wahrscheinlich der Anteil an, wenn alle Amerikaner das bekommen, ist ja das dann, was die Deutschen da sagen, wahrscheinlich dann eher nicht so von Bedeutung. Also ich habe auch mal einen bekommen, also jetzt in letzter Zeit glaube ich nicht, da ging es noch um dieses, mit, was, Bridget Fonda, diese eine Serie.
Grace und Frankie.
Genau, und da ging es darum, also wie ich die fand und sowas. Also ich denke mal schon, dass die ein bisschen das selektiv machen und davon abhängig, ob man Sachen schaut und ob man Sachen weiterschaut oder ob man sie irgendwie abbricht, würde ich mal vermuten. Oder hast du schon was im Fragebogen bekommen, Ann-Marie?
Also ich habe noch keinen bekommen, glaube ich. Aber die müssen ja auch Gespür für ihre Zuschauer bekommen, gerade auch, also ich weiß, Netflix Frankreich will jetzt eine Serie produzieren, Netflix Deutschland, wie ist da aus? Also direkt jetzt in Deutschland mit deutschen Produktionsstätten, ja, dass sie da rausfinden, was wird da geguckt, was wird da gemacht. Also ich meine, der gemeine Stuttgarter mag vielleicht was anderes als jemand, der in San Francisco wohnt und da, um da irgendwie ein ungefähres Mittelmaß zu finden. Aber ja, hast schon recht, also gerade Wet Hot American Summer, also wie viel Entscheidungsgewalt der Zuschauer selbst und dann auch der deutsche Zuschauer hat. Aber so Statistiken, das wird ja gerne erhoben. Da bei der Auswertung muss man da nur aufpassen, wie man es interpretiert.
Aber wie gesagt, ich bin gespannt. Also bei mir haben sie immer relativ schwer, weil ich vieles nicht weitergucke. Anmache, hast du eigentlich nicht American Vampire.
Bad Hot American Summer?
Nee, das andere Ding hier, der Nachfolger von The Walking Dead. Vier The Walking Dead. Bist du da irgendwie am Laufenden? Vier The Walking Dead.
Ja, da lief jetzt gerade die dritte Folge, weil war ja eine Woche Pause.
Hast du da auch eine E-Mail bekommen, dass die aktuell nicht kommt irgendwie?
Weiß ich nicht, aber habe ich ja auf Twitter mitgekriegt und wusste ja dann, dass hier der Feiertag war. Ja, dritte Folge, also Erik, guck mal noch nicht weiter, weil die dritte Folge war ganz schön wie Quatsch und so.
Dabei. Ja. Ich will erstmal nicht weiter gucken. Also die erste Folge hat mir ja schon echt gereicht. Also.
Aber Aber das ist interessant, das ist, also ich habe auch mit ein paar Freunden gesprochen, und da war das Gefühl ähnlich. Also die fanden es halt, dass es halt sehr langsam sich entwickelt, nach 2 Folgen meistens nicht so richtig angetan von der Serie. Also ich bin gespannt, ob es da noch, also ich glaube, die 2. ist ja schon gebucht worden, weil sie einfach davon ausgegangen sind, dass es wahrscheinlich so gut ist. Aber so richtig sehe ich das noch nicht. Ann-Marie, wie sieht es bei dir aus? Oder wie sieht es mit dem Die-Hard-Fan Luisa aus eigentlich? Was hat die für ein Feedback gegeben bis jetzt?
Ja, also sie hat dann gestern lustigerweise auch, weil das Ende tatsächlich von der 3. Folge echt gut war und jetzt so total anderer Twist, was, also womit ich auch überhaupt nicht gerechnet hätte, es hat so ein bisschen die Folge dann wieder wettgemacht. Sie hat auch gesagt, das ist gerade so ein bisschen das normale Walking-Dead-Gefühl, so, du ärgerst dich über einige Sachen und irgendwie gefällt dir manches auch nicht. Aber dieses, du willst halt wissen, was doch noch passiert, das Dranbleiben, die Story an sich, weil sie halt dann doch relativ vorankommt. Ja, aufgrund dessen willst du halt unbedingt weitergucken. Und das haben wir auch gerade so ein bisschen.
Haben wir auch so ein bisschen bemängelt.
Nein, dass wir gerade dieses, ja, das haben wir auch gerade, dieses Gefühl eben so, aus, okay. Was Luise schon aus Walking Dead wohl öfter kennt, wie gesagt, ich guck's ja nicht, ist hier auch gerade, weil es gab halt so in der 3. Folge so ein paar Szenen, da ist dann irgendwie die halbe Stadt fackelt ab und genau von unseren Hauptprotagonisten, dieses eine Auto, ihr Auto, steht natürlich noch picobello da und kann noch fahren und sie kommen damit noch raus, also das war halt, das ist halt wieder so, hätte man auch irgendwie anders machen können.
Bisschen grenzwertig.
Genau.
Na gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch direkt zur ersten Serie des Podcasts. Und die ist Hand of God, wieder eine, jetzt bin ich nicht ganz sicher, aber es war eine Eigenproduktion von Amazon, glaube ich, die, wie gesagt, an dieser Pilotseason normal gelaufen ist, dann angenommen worden ist und nunmehr quasi einmal komplett, es sind insgesamt, glaube ich, 10 Episoden verfügbar ist. Es soll wohl, glaube ich, auch eine 2. Staffel geben, wobei ich das nur auf irgendeiner so einer drittklassigen Seite, also direkt von Amazon, noch nichts bekomme. Also insofern nur mit Vorsicht zu genießen. So, Erik, du wirst uns mal das Konzept von Hand of God vorstellen und dann werden wir ein bisschen darüber reden und dann mal Ann-Marie fragen, ob sie dann vielleicht doch Lust hat, da mal reinzuschauen.
Ja, Hand of God ist also eine neue Serie, die von Amazon produziert wurde, kann man sich anschauen, ist momentan nur in OV verfügbar und in OV mit deutschen Untertiteln. Ich sage es gleich dazu, das ist meine in Anführungszeichen Lieblingsserie der heutigen Folge, aber dazu kommen wir später noch. Der Hauptdarsteller ist Ron Perlman, den man hauptsächlich kennt, zum Beispiel als Hellboy oder weiß nicht, wo er noch überall mitgespielt hat. Ich glaube, bei Alien 4 oder so hat er mitgespielt. Und ja, das ist eigentlich so ein absoluter Charakter, den erkennt man sofort, wenn man den sieht. Und die Folge beginnt, dass der Ron Perlman so halbnackt in irgendeinem Brunnen mitten in Los Angeles ist und irgendwie Polizei kommt zu ihm, fragt, was los ist und denken da, der ist total ausgetickt und es stellt sich dann irgendwie nachher so ein bisschen heraus, dass es quasi für ihn so eine Art Taufe war, ja, er hat da irgendwie Hand of God, so, ja, die quasi, er hat sich selbst getauft da in diesem, er hat auch irgendwie, wie haben die auf Englisch gesagt, hier speaking in tongues, also hat auch irgendwie eine seltsame Sprache gesprochen, das klang so eine Mischung aus Arabisch und allem möglichen, also wie damals oder wie es so berichtet wurde in diesem Märchenbuch da, dass das eben damals so gewesen sein soll, bei irgendwelchen Heiligen, ja, die dann irgendwie angefangen haben, in seltsamen Sprachen zu sprechen und so. Und wir stellen dann, oder der kommt dann natürlich ins Krankenhaus, weil die sich alle wundern, was macht er da und ist mit ihm alles okay oder so, wird dann untersucht. Und in dem Krankenhaus liegt auch sein Sohn, wie wir dann feststellen. Und der Sohn hat versucht, sich das Leben zu nehmen, hat sich irgendwie, oder hat den Kopfschussbomben, genau, hat es nicht selber.
Ja, der hat sich selber umbringen wollen. Er hat zugesehen, wie seine Frau, wie seine Frau vergewaltigt wurde und damit ist er nicht klargekommen.
Also Kopfschuss, genau, das wollte ich jetzt gerade sagen, weil er musste zusehen, wie seine Frau vergewaltigt wurde. Er wurde gefesselt und wurde quasi gezwungen, dem Vergewaltigungsakt da beizuwohnen und das ging wohl irgendwie sehr, sehr lange auch und alles ganz furchtbar. Und er liegt im Koma und die Geräte sollen dann irgendwann abgestellt werden und man ist sich da wohl irgendwie noch so ein bisschen unschlüssig, ob das gemacht werden soll oder nicht, weil das ja dann quasi ein Todesurteil deutet. Und es stellt sich dann auch noch so ein bisschen heraus, es wird alles so Stück für Stück enthüllt. Der Ron Perlman, der ist eigentlich so Staatsanwalt oder Richter oder sowas, ja. Und er ist
Judge
dann halt so
Maximum Sentence oder irgend sowas.
Also genau, der hat so einen Spitznamen, dass da bei ihm die Leute ganz meistens die Höchststrafe abbekommen und da wird noch so eine Geschichte erzählt von einem so einem Typen, der irgendwie gerade raus ist und dann haut er wieder ein paar Leuten auf die Mütze und muss dann wieder vor diesen Richter eben und seine Rechtsanwältin, die macht ihn da vorher ein bisschen fit und sagt so, was er sagen soll und was nicht. Er hat das auch irgendwie mitbekommen, dass eben dieser Richter diesen Vorfall hatte in diesem Brunnen, wo er da so ausgetickt ist, und er spricht ihn dann im Gerichtssaal darauf an, kurz bevor er diese Strafe verhängen will, spricht er ihn darauf an, so, ja, sie haben ja auch irgendwie zu Gott gefunden oder sowas, und ja, dann haben sich irgendwie zwei gefunden, weil er rekrutiert ihn dann so ein bisschen, dass er sagt, okay, irgendwie damals irgend so ein Heiliger, der hatte auch irgendjemand, der für ihn so die Drecksarbeit erledigt hat, auf seinem guten Weg, und ja, wir erfahren dann auch noch so, dass es eigentlich auch kein Heiliger ist, der Ron Perlman, der betrügt also auch seine Frau im Richterzimmer hin mit so einer anderen, und aber er sagt ihr dann, das geht jetzt so nicht weiter, weil ich habe irgendwie zu Gott gefunden und deswegen ist das jetzt eine Sünde und deswegen kann das jetzt nicht weitergehen. Und ja, dann gibt es noch so eine Geschichte mit irgendeinem Priester, der irgendwie so einen Scheck von dem bekommen hat, und die lösen den dann ein in der Bank. Ist ganz seltsam. Und ja, jedenfalls macht oder versucht er dann halt rauszufinden, oder er kann mit seinem komatösen Sohn hat er irgendwie Kontakt. Also er spricht irgendwie mit ihm über Gedankenübertragung, und der sagt ihm, sein Sohn sagt ihm so sinngemäß, ja, finde den, der das war, dann kann ich meinen Frieden finden oder so ähnlich, und dann kann ich ihn sterben oder was, weil die wollen seine Geräte halt ausschalten. Ja, dann macht er sich halt zur Aufgabe, diesen Typen zu finden, der das war, und durch göttliche Einwirkung, ja, wird ihm da die Richtung gewiesen, wer das sein könnte, und ich will jetzt nicht das Ende von der ersten Folge spoilern, falls da jemand reingucken will, ne? Aber ja, ich gehe jetzt mal so in die
Kritik. Ja, wo das Ende, glaube ich, schon, also für den weiteren Verlauf wichtig ist. Also man muss dann schon.
Ja, was ich vielleicht noch sagen würde, also ohne jetzt das einzig Nette an der Folge jetzt vorwegzunehmen, ja. Ja, also der tut sich nachher mit diesem anderen halt zusammen, und der andere unterstützt ihn dann. Und macht dann halt eben auch so die Drecksarbeit und kümmert sich halt um den Vergewaltiger, der das war. Aber sie finden halt raus, dass da doch noch mehr dahinter steckt. Also dass das nicht nur er alleine war, sondern genau. Wolltest du das sagen?
Genau, also dass da halt noch mehr irgendwie im Spiel sind als nur der da irgendwie jetzt.
Ja, huiuiui, das war ja ein Cliffhanger, Wahnsinn. Also hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ich bin ja auch Atheist und so, also ich kann mit diesem ganzen Zeug eh nichts anfangen. Ich halte das eh alles so für Humbug, was da so passiert und so. Aber soll halt jeder glauben, was er will, also von mir aus. Aber ich muss da jetzt keine Serie angucken, die das so in den Vordergrund stellt und thematisiert und alle Erklärungen, die es gibt in der Serie, nur darauf fußen, dass es da eine göttliche Macht gibt, die da im Spiel ist und so. Also ich kann mit so einer Serie nichts anfangen. Also das widerstrebt mir. Ich bin Mensch der Wissenschaft und kann ich nicht. Die Schauspieler waren ganz okay. Ich fand es ganz nett, dass hier Amazon jetzt offensichtlich auch so ein bisschen so auch in die Richtung geht, ein bisschen Sex zu zeigen. Das war ganz interessant, jetzt mal zu sehen, ja, was die da so machen. Sonst waren die ja eher immer so ziemlich jugendfrei da bei ihren eigenproduzierten Serien. Und hier haben sie doch mal ein bisschen andere Töne angeschlagen, durchaus auch mal nackte Haut gezeigt. Aber ansonsten ist es so eine Serie, total langatmig erzählt. Also die letzten Minuten waren dann mal ein bisschen interessant, aber nee, bis dahin eine einzige Quälerei.
Kann ich irgendwie gar nicht nachvollziehen. Ich finde auch den Schwerpunkt, so wie du, dass der zu religiös aufgeladen ist, in meinen Augen ist das gar nicht so gegeben. Natürlich ist so dieses Grundthema, also der wurde, glaube ich, auch nicht in diesem Brunnen getauft, sondern der hat in dem Brunnen dann nur ein bisschen verrückt gespielt. Also nicht gespielt, sondern der hat halt irgendeine Erfahrung gemacht oder was auch immer, und dann drehte er so ein bisschen frei. Und das ist so in meinen Augen eher so ein bisschen so ein mystischer Aufhänger, den man dort findet. Und dann erfährt man eben so Schritt für Schritt, wie du gerade schon gesagt hattest, dass er plötzlich zur Religion gefunden hatte. Also wahrscheinlich auch so ein Diehard-Atheist war, also gnadenloser Richter, kommt aus einer Familie, also dem gehört quasi diese ganze Stadt, in dem er Richter ist. Also er hat da einige Sachen am Laufen. Es gibt einen Bürgermeister und der mit ihm zusammen irgendwie ganz großen Geschäfte macht, und durch diesen Vorfall, also er steht da splitterfasernackt in diesem Brunnen, redet da in Zungen und macht sich da quasi nicht ganz glaubwürdig, und dann scheint es so, als würden diese Geschäfte da den Bach runtergehen. Und für mich war die ganze Zeit dieser religiöse Aufhänger und auch nachher dieser, ich sage jetzt mal, Priester oder Pfarrer oder wer das war, der diesen Check eingelöst hatte, das war halt diese neue Kirche. Also es ist halt irgendeine Kirche, die gerade erst aufgebaut wird, wobei man da aber zumindest nach dem Piloten auch noch nicht so ganz sicher ist, ist das einfach nur eine Sache, um Geld zu machen. Das wird, glaube ich, in der ersten oder zweiten Episode ganz kurz angespielt, dass es so eine Kirche gibt. Also in Amerika ist das halt ein sehr profitabler Markt, wo ganz viel Geld eingespielt wird und wo meistens diese Führer dieser Kirchen nicht besonders in Demut und Armut leben. Und hier scheint das auch so ein bisschen zu sein. Aber, und dann kommt wieder dieser, ja, ich sage mal, mystische Aspekt hinzu, den du schon angedeutet hast. Also der Ron Perlman, also dieser, der diesen Pennell Harris dort spielt, also dieser Richter, hat halt so Visionen, Eingebungen, und die hat er, also zumindest ich habe jetzt zwei Episoden geguckt, sowohl im Piloten als auch in der nächsten Folge, und da geht es halt darum, dass ihm irgendwie quasi so, ja, es wird ihm der Weg gewiesen zu ja, demjenigen, der seine Schwiegertochter da vergewaltigt hat. Und das, der besondere Reiz für mich ist halt, dass diese Person, wie du schon sagtest, also es ist halt keiner, der kein Saubermann, also der betrügt seine Frau, hat da eine Prostituierte am Laufen, die er nach seiner Taufe quasi dann auch in den Wind schießt, aber trotzdem noch Kontakt mit ihr hat, also mit ihr reden will. Also er scheint sie über den Sex hinaus auch als Gesprächspartner relativ gut zu finden. Dann hat er diesen etwas seltsamen Typen, der im Gefängnis erstmal ausrastet, einen anderen Insassen niederschlägt, weil er seine Bibelsitzung stört, wobei da nur ein einziger dabei ist, der aber auch nur gekommen ist, weil er die Donuts haben wollte. Und die Person wird gespielt von Garrett Dillahunt, den ich wiederum auch aus dieser Sitcom Raising Hope kenne, wobei er hier in dieser Serie auch verdammt gut spielt. Also er hat so diesen leicht psychotischen Look irgendwie. Man weiß nicht so ganz, ist er nur ein bisschen Gaga oder nicht, aber er ist halt einer von denen, die wahrscheinlich einer spirituellen Führung halt rückhaltlos irgendwie vertrauen und folgen, und er scheint halt da diese Erleuchtung zu haben, wobei wir das von dieser Hauptfigur, also von diesem Harris, diesem Richter Harris, nicht so sehen. Und dann kommt einiges hinzu, dann sieht man halt, wie die Frau des Richters halt auch versucht, irgendwie alles am Laufen zu halten, irgendwie alles in die Wege zu bringen, und man ist sich auch nicht ganz so sicher, also ihr geht's hier nur ums Geld oder ist sie da auch mit irgendwie stärker involviert. Und die Schwiegertochter, die immer noch, trotz dass er jetzt, sagen wir mal, ja, zum Glauben gefunden hat, von ihm ziemlich mies behandelt wird, also gezwungen wird, von dem potenziellen Vergewaltigter sich die Geschlechtsteile anzuschauen, wobei sie dann ihm dann quasi ins Gesicht spuckt und sagt, naja, das Einzige, was ich vergessen konnte, wie sein Schwanz aussah, so ungefähr. Also es ist für mich eine ziemlich packende Serie, und es war eine der wenigen Serien, deswegen fand ich es schön, dass es bei Amazon auch gleich alles verfügbar war, wo ich dann gleich die nächste Folge geschaut habe. Und ich glaube, das ist eine derjenigen, wo ich weiterschauen werde und gucken will, wie es ausgeht, weil ich eben nicht ganz im Klaren bin, in welches klassisches Genre das dort passt. Also ich finde aus meiner Sicht überhaupt nicht zu stark religiös dominiert irgendwie. Es ist zwar ein Motiv, aber eher so, also eher in deine Richtung, Erik. Für mich ist das, was dargestellt wird, eher so immer ein bisschen abfällig, ein bisschen, also werden so die Kehrseiten gezeigt, hat überhaupt nichts mit einem verklärten Blick auf den Glauben zu tun, sondern eher so ein bisschen, ja, meinen Augen halt das Entgegengesetzte. Also auch gerade als dann der der Sidekick des Pfarrers, klingt jetzt ein bisschen blöd, also er lebt in so einer Beziehung, sie hilft dann auch dabei, dass dieser Scheck relativ schnell eingelöst wird, auf ganz originelle Weise, sage ich mal, also originell ist es nicht, aber auf originelle Weise, sie besorgt einen dem Priester so einen Flügel aus dem Hause des Richters, auf legale Weise, aber halt auch irgendwie ganz seltsam, und dann treiben die beiden es auf diesem Flügel, also nicht der Richter, sondern der Pfarrer und seine Freundin da. Sie ist ein bisschen, ja, ich weiß nicht, sehr, sehr leicht, aber auch irgendwie gläubig, und trotzdem hat man so das Gefühl, die beiden machen es halt nur des Geldes wegen, und da bin ich gespannt, in welche Richtung das geht und vor allen Dingen, was die Rolle von dem Richter ist, denn der hat ja anscheinend wirklich irgendwelche Visionen, zumindest in Folge 1 und 2 ist das so ein Leitthema, und das treibt ihn an. Eigentlich treibt ihn nur an, dass er seinem Sohn damals also im Stich gelassen hat, als er sich eine Firma aufbauen wollte oder Geld brauchte, und wahrscheinlich war er so, ja, Geschäftsmann oder hartherzig und sagt, das macht das selber, und das war ein Teil dessen, was ihm so ein bisschen das Genick gebrochen hat. Und nun kämpft er darum, dass eben die Maschinen nicht abgestellt werden, also rein von der Ärzteseite her ist halt Hopfen und Malz verloren, also da kann man ausstellen, das wird noch künstlich am Leben erhalten, dieser Körper. Und er ist aber der Meinung, dass wenn er bestimmte Aufträge für Gott erfüllt, also eigentlich nicht für Gott, also eigentlich nur den Mörder oder die Hintermänner des Verbrechens an seiner Schwiegertochter aufklärt und findet oder zur Strecke bringt, dass er dann als Belohnung quasi die, ich sage jetzt mal, die Auferstehung seines Sohnes erleben kann. Du fandst es zu stark dominiert, also religiös zu dominiert für dich?
Oh, das war doch in jedem zweiten Dialog, du hast es doch selber, wenn du dir das jetzt nochmal anhörst im Podcast, ja, da das spirituell und da das und das und da hat er von dem das hier gesagt. Das zog sich doch durch wie so ein roter Faden und das war ja quasi das Allbestimmende in dieser Serie und das fand ich einfach viel zu viel. Also da konnte ich echt nicht, also wer jetzt eher so ein spiritueller Mensch ist, der sagt, ja, das kann ja sein und so und was weiß ich, wer daran glaubt, der findet hier wahrscheinlich eine schlüssige Story vor, aber wer das anzweifelt, dass es das gibt und eher von der wissenschaftlichen Seite an solche Sachen rangeht, er wird mit der Serie nicht glücklich und so ging es mir halt. Also ich will nicht sagen, es ist eine schlechte Serie, es sind gute Schauspieler, aber es war halt vom Thema her total daneben.
Aber ich glaube, da bist du zu, sag mal, weiß ich nicht, voreingenommen fast ein bisschen. Ich meine,
ich habe die erste Folge geguckt und da ging es ja ständig nur darum, ja, man hat mir das gesagt und ich muss jetzt das machen und ja, und dann zeigt da diese Flüssigkeit, ja, der Gott, der lenkt das da in die Richtung, das zu dem Bösewicht hin und ach. Und,
nee, das wurde ja nie gesagt. Also gesagt, das dass eben selbst. Der diesem Fluss folgen soll und er würde den Mörder finden.
Ja, das ist alles klar, ne, das passiert von selbst. Ne, also das zog sich da alles da so durch und
ich denke mal, das hat einen anderen Grund, warum du das nicht so magst, weil andere Serien sind auch nicht besonders wissenschaftstreu und die magst du auch. Also
es kommt nochmal auf den Ansatz an. Wenn ich jetzt sage, ja, ich mache jetzt hier eine Fantasy-Serie oder eine Mystery-Serie oder irgendwas und stelle da irgendwie total kuriose oder absurde Sachen da in den Mittelpunkt oder irgendwas, dann okay. Aber wenn das auf so eine quasi, ja, ich bin getauft worden und jetzt kann ich mit dir dieses Verhältnis nicht mehr weiterführen und ja, ich höre hier Stimmen und die sagen mir Dinge und oh, ey, wisst ihr, das ist mir echt zu viel. Habe ich keinen Nerv dafür für sowas. Also das finde ich auch einfach nur lachhaft. Ist nicht mein Ding.
Na gut. Annemarie, hast du den Piloten eigentlich den Trailer dazu angeguckt dir?
Ja, Trailer hatte ich gesehen und ja, also ich wollte eigentlich mal reinschauen, weil yay, Amazon-Serie ist ja schon so ein bisschen Qualitätsmerkmal. Dann Ron Perlman und Dana Delany als Hauptdarsteller, die mag ich auch sehr gerne beide, vor allem sie. War ja auch in Berlin vor 2 Wochen, glaube ich, die Premiere, wo Amazon uns nicht eingeladen hat.
Shame on you.
Shame on you, Amazon. Aber ich bin da auch eher auf Eriks Seite und stehe allen Sachen. Deshalb hatte ich ja bisher auch meine Probleme mit Leftovers. Also alles, was Spiritualität, Glaube, Religion, Selbstfindung und sowas, da bin ich auch sehr zurückhaltend und eher noch so einen Schritt zurück, als dass ich mich darauf einlassen kann, auch wenn ich es vielleicht manchmal gern wollte, aber ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt will. Würde aber den Piloten mal anschauen, weil ja Daniel auf der anderen Seite das als bisschen nicht revidiert hat, aber es noch den Weg geebnet hat, dass man sich vielleicht doch anschauen könnte. Bin da jetzt ein bisschen unschlüssig. Klingt von der Idee her nicht schlecht. Ich kann es nicht sagen. Ich kann euch beiden nicht vertrauen. Ich muss mir selber ein Bild bilden.
Na, schönen Dank auch. Ja.
Na,
schönen
danke. Dank. Aber weil du gerade The Leftovers ansprichst, ich hatte letztens ein Interview zufälligerweise gesehen mit Stephen King in der, ach keine Ahnung, wo war denn der, JFK Library irgendwie und da wurde er interviewt von Tom Perrotta und ich habe überlegt, Tom Perrotta kennst du nicht und dann meinte Stephen King, naja, du hast ja auch ein ganz gutes Buch geschrieben, The Leftovers, nach The Leftovers kommt dir irgendwie bekannt vor jedenfalls, war das der Autor, der eben die Drehbuchvorlage zu The Leftovers geschrieben hat und jetzt lese ich gerade das Buch und es ist die Serie ja nicht weitergeguckt, weil sie mir gar nicht so gefallen, aber das Buch, muss ich sagen, gefällt mir und dito ist es hier im Prinzip auch so, dieser, wo du gerade gesagt hast, dieser religiöse Überhang oder sowas, der ist meiner Meinung nach in der Serie auch nicht gegeben, aber in dem Buch erst recht nicht gegeben, also da ist das, was Alex gesagt hat, es ist halt wirklich ein Drama derjenigen, die da quasi zurückgelassen wurden, in Anführungszeichen. Und wie die zurechtkommen. Also ich finde das Buch, ich werde es nochmal verlinken entsprechend, wirklich sehr gut. Also wer die Serie noch nicht geguckt hat, wer gerne mal liest, der kann da gerne mal reinschauen. Lohnt sich wirklich. Also ist, glaube ich, bei Amazon als für Kindle-Version für 2-3 Euro zu haben. Also nicht der Rede wert. Dann kam noch, ist quasi keine deutsche News, aber kam jetzt bei Netflix eine Serie raus, die ist so schlecht, die hatte ich kurz reingeguckt und da muss ich trotzdem mal mich drüber auslassen. Was? Blue Mountain State. Was? Heißt, die ist sofort verfügbar, alle 3 Staffeln, lief, ich habe extra nachgeguckt, von 2009.
Haben wir die nicht schon besprochen?
Nee, haben wir nicht besprochen, nein.
Hä? Komm,
2011 vor. Und ist, also College-Humor mit viel Brüsten, Sex. Also ist ja, habe ich überhaupt nichts dagegen. Ist ja eigentlich auch so mein Ding, aber stellenweise mit Humor, der ist irgendwie, also wer eine richtig schlechte College-Serie sehen will, wo, ich glaube im Piloten war das, wo so ein Oreo-Wettkampf halbnackt, nee, eigentlich ziemlich nackt, über ein Footballfeld transportiert werden muss. Nicht mit der Hand, nicht im Mund und auch nicht irgendwo unter die Arme geklemmt. Und egal, und dann wird es aufgelöst und es ist irgendwie, boah, sehr unangenehm. Und dann auch die ganzen weiteren, ich meine, die Schauspieler sind manchmal nicht schlecht, aber es ist, also es gibt wirklich echt Schund da draußen. Und
Ich glaube auch, also vielleicht habe ich es mit Jeff im Radio besprochen, aber irgendwie habe ich da schon mal gehört, dass sie schlecht sein soll.
Ja, also genau das ist, also aber, nicht reingucken, ja. Also außer man mag wirklich.
Aber drei Staffeln, hey.
Ganz da weit muss, unten. Also ich sage ja, vielleicht falsche Zielgruppe, nee, aber es ist, boah.
Penelo-Humor, ja?
Oder ja, was? Aber, na ja, ja irgendwie schon und auch wieder nicht und
also wenn ich mir hier, ich bin jetzt gerade auf Graph TV, wo man ja schauen kann, ja, wie die Wertungen in der IMDb so sind über die Staffeln hinweg. Also die erste Staffel beginnt bei 7,5 und endet bei 8,5. Die zweite ungefähr genauso. Und die dritte, sogar die letzte Folge S03E13, die liegt bei 9 Punkten.
Ja, aber es sollte keine vierte Staffel geben. Also, naja, wie gesagt, es ist sicherlich Geschmackssache. Also du kannst gerne mal reinschauen. Ist ja verfügbar bei Netflix. Also wer es durchgeguckt hat oder wer mir zustimmt, gerne in die Kommentare auf Fortsetzung. Volk.net. Gerne auch mal, ich bin jetzt irgendwie, warum auch immer, lese immer mal ein paar Bücher, die quasi dann zu Serien geworden sind. Also wer da noch eine gute Empfehlung hat, so Suspense, Mystery, Thriller, irgendwas in der Richtung, dann gerne her damit. Dann gucke ich mir auch nochmal rein, aber wie gesagt, das ist eine Serie, die kann ich nicht empfehlen. Eine,
ich,
wo ich...
Ich hätte noch eine Empfehlung.
Ich wollte auch noch was sagen.
Ist allerdings ein Film, aber ganz, ganz kurz nur. Wir hatten gestern in der Sneak Preview den Film The Visit. Und zwar, wenn ihr den Film The Sixth Sense gesehen habt, hier von Shyamalan, M. Night Shyamalan, hier mit Bruce Willis, hier Ich sehe tote Menschen und so. Das war ja damals der erste richtig große Kracher und danach kam ja nur noch Müll. Und das wurde ja konsequent schlechter. Und dann hat er irgendwie sein Geld genommen, was er bekommen hat für den Film After Earth und hat privat einen Film finanziert, der heißt The Visit. Und den hatten wir gestern in der Sneak Preview und der ist wieder richtig klasse. Der ist wieder Back to the Roots, M. Night Shyamalan, gruselige Grundatmosphäre, die sich immer mehr steigert und absolut, ja, Mindfuck am Schluss. Und ja, also wunderbarer Film. Kann ich nur mal empfehlen. The Visit startet jetzt Ende September in den Kinos.
Wir hatten ihn ja auch letztens, also M. Night Shyamalan, der war ja auch bei Wayward Pines integriert, die Serie, die wir besprochen hatten.
Und wie fandst du den Film?
Nein, den Film, nee,
Film habe ich nicht gesehen.
Ach so, ich dachte, Wayward Pines.
Nee, ich habe jetzt nur
Shyamalan.
Okay. M. Night Shyamalan.
Shyamalan, ja. Freut mich auch sehr, dass er wieder quasi zur alten Qualität...
Ja, also ich hatte den Trailer auch gesehen und fand den mega creepy und habe dann aber auch, als eben sein Name eingeblendet wurde, dachte, oh verdammt, das, weil du gerade sagtest, irgendwie nach Sixth Sense kam ja nur Quatsch oder teilweise Quatsch. Ich finde ja immer noch The Village ganz okay. Habe gedacht, das wird doch nichts, aber wenn du jetzt sagst, dann mal wieder ein schöner Horrorfilm oder
Suspense. Ja, nee, so Horror ist es gar nicht. Es ist eher, also vielleicht zwei Sätze zur Story. Alleinerziehende Mutter hat zwei Kinder, ein Mädchen, etwas Größeres und ein Jungen. Und die hat sich vor vielen Jahren von ihren Eltern entfremdet. Da ist sowas vorgefallen, darüber wird nicht geredet am Anfang, sodass die Großeltern von den, die haben nie die, quasi ihre Enkel gesehen. So. Und jetzt, dadurch, dass sie alleinerziehend ist, sie sollen mal über eine Woche oder so zu ihren Großeltern fahren. Und das Größere von den Mädchen möchte ein Videoprojekt machen. Sie nimmt ihre Videokamera mit und möchte gleich mal so die Oma ein bisschen ausfragen, wie so die Mutter war oder so, weil sie ja noch nie das so mit der reden konnte, ja, und weil die Mutter natürlich auch nur ihren Teil der Geschichte erzählt und so, ne? Und so beginnt das dann halt und das wird halt Stück für Stück immer gruseliger und creepy und mysteriös und so, weil die alten Menschen, die laufen auch so ein bisschen neben Weg und so. Man weiß ja nicht, ist es jetzt ganz normaler Alterswahnsinn oder was machen die hier und was ist da los? Ne? Also ganz verrücktes Ding und die Schlinge zieht sich immer fester zu und kann es nur empfehlen. Angucken, nicht viel drüber lesen vorher, vielleicht auch noch nicht mal einen Trailer gucken. Ich weiß jetzt noch nicht, was da drin ist, was da kommt. Ne? Echt toller Film. Also ich war gestern oder letzte Nacht, war ich wieder genauso geplättet wie nach dem ersten Mal, wo ich Sixth Sense geguckt habe. Also das war ja auch so ein Ding, da denkt man noch eine Weile drüber.
Also am geilsten ist wirklich, ich will jetzt aus dem Trailer, gibt es nur diese eine Stelle, wenn die Großmutter an der Küche zu der Enkelin sagt, kannst du bitte in den Backofen kriechen und ihn sauber machen?
Oh ja.
Super creepy.
Ach ja, und noch was, also der Film ist nicht nur gruselig, sondern der hat, also M. Night Shyamalan hat drei verschiedene Versionen seines Films gedreht. Eine lustige Version, eine extrem gruselige Version und eine, die er dann tatsächlich ins Kino gebracht hat. Das ist eine Mischung aus beiden. Das heißt, es wechseln sich wirklich gruselige Sachen mit so ein bisschen ja lustigen und erleichternden Szenen, nenne ich es jetzt mal ab, sodass halt dann dieses dynamische Pendel dann noch stärker wieder in die andere Seite ausschlagen kann, wenn es wieder gruselig wird. Also es ist sowas von genial gemacht. Ich bin immer noch voll geplättet. Ja, das mal nur so als Tipp.
Ja, cool. Am Rande hier. Also, ja,
sag den Titel nochmal, falls jetzt noch einer gesagt hat.
The Visit. Also wie Besuch halt. Ne? The Visit. Das ist so ein, wie nennt sich das? Also es ist ja nicht Found-Footage-Stil, sondern die drehen das ja selbst. Also hat man ja letztens bei Chronicle und bei Project Almanach auch schon gesehen. Ich würde mal sagen, wie nennt man das mal, Reality-Footage oder First-Person-Footage, ja, der Stil des Films. Großartig. Also, angucken.
Und ich wollte jetzt eigentlich noch, da sind wir jetzt schon drei Themen weiter, Leftovers hatten wir ja kurz angesprochen, da kommt ja jetzt am 2. Oktober schon die zweite Staffel raus. Nur nochmal für alle, die erste Staffel mochten. Ich mochte sie ja eigentlich gar nicht so, aber man ist ja als Seriensucht, die dann irgendwie, also sie hatte ja doch was und es gab jetzt schon den ersten Trailer oder es war eigentlich schon länger bekannt, dass sie einige der Hauptdarsteller in Richtung Texas fahren, in eine andere Stadt, die auch sich irgendwie besonders dadurch auszeichnet, dass da, glaube ich, niemand verschwunden ist. Also Leftovers ging es ja darum, dass an einem bestimmten Tag 1% der Weltbevölkerung von jetzt auf gleich verschwunden war. Niemand weiß, wo sie sind, was mit ihnen passiert ist, aus welchem Grund sie verschwunden sind. Und ja, da geht die Story weiter. Es spielt ja die ganze Geschichte 3 Jahre nach diesem Ereignis. Und da geht es ja nicht darum, wie es passiert ist, warum es passiert ist, sondern wirklich nur, wie die Menschen danach damit umgehen. Also nicht dieses Mysterium an sich. Und also ich gucke auf jeden Fall in die zweite Staffel nochmal rein. Und ja, 2. Oktober.
Hä, das klang jetzt wie die Leftovers.
Was habe ich gesagt?
Nee, weil du vorhin gesagt hast, du die Leftovers magst du überhaupt nicht wegen dem religiösen Touch. Deswegen.
Ja, genau. Also mochte ich auch also diesen Aspekt. Das hatte ja aber noch ganz andere. Es gab ja da diese Sekte, ja, Guilty Remnant und alles.
Erik, nochmal ganz kurz zu The Visit, noch ein Rückblick. Das Drehbuch, ist das von
M. Night Shyamalan.
Ja, genau, dem Typen. Oder ist das basiert das auf einer irgendwie einer anderen Geschichte? Ich habe gerade mal geguckt.
Der Writer, also Screenplay, hat M. Night Shyamalan.
Aber die Vorlage oder sowas?
Ich werfe mal den Link hier rein.
Na gut.
Screenplay, kann ja Adapted Screenplay sein. Also ich sag mal so, die Story, ja, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht zu viel sagen. Also glaube nicht, dass da ein dickes Buch zugrunde liegt, aber ist echt toll umgesetzt.
Okay. Dann kommen wir zur nächsten Serie des Podcasts, die da heißt Sex and Drugs and Rock and Roll. Und da muss ich zugeben, ganz am Anfang dachte ich auch, ich habe den Trailer so geguckt, ich dachte mal, ja, man kann da mal reingucken, weil Comedy draufsteht, aber so richtig ambitioniert war ich da dann doch nicht, dort reinzuschauen. Denn irgendwie hat es mich nicht gereizt und dann hat der Annemarie das reingeschrieben und sagt, naja gut, wolltest du es eh quasi potenziell schon mal sehen und dann guckst du mal dort rein. Worum geht es? Wie der Titel schon verrät, geht es um Sex, Drugs, Rock and Roll. Er ist ein alternder Lead-Gitarrist und Sänger einer Band, irgendeine Band jedenfalls, gespielt von Dennis Leary, der dort diesen alternden Rocker spielt. Und das ist ganz cool gemacht am Anfang, denn so wie so eine Art Dokumentation wird quasi über diesen Sänger gesagt. Also er war damals ganz gut und war aber irgendwie so ein, naja, egoistisches Arschloch, könnte man das wahrscheinlich am ehesten ausdrücken und zusammenfassen. Wir haben dann auch verschiedene von den, ich glaube, einer von diesen Sängern, von den Foo Fighters, also wie gesagt, am Anfang dieser Dokumentationsstil, der dort integriert ist, der dann einfach so...
Dave Grohl.
Ja, genau, den auf der einen Seite, wie gesagt, loben und dann aber auch gleichzeitig fertig machen und dann gibt es irgendwie so einen Cut und man sieht eben diesen Sänger plötzlich in Action und man glaubt irgendwie, man ist dann in dieser Zeit, keine Ahnung, in den 80ern oder so, denn er rennt immer noch so rum mit einer Frisur, die aus den 80ern stammt, mit Klamotten, so Lederjacken, alles so ein bisschen oldschool und man kriegt aber schnell mit, dass der eben nicht aus den 80ern kommt, sondern dass das die Hier-und-Jetzt-Zeit ist. Er eigentlich ein erfolgloser Rocker ist, ohne irgendwie Geld zu haben und eigentlich versucht, nun krampfhaft über die Runden zu kommen, irgendwie den nächsten Gig zu finden. Ein Teil seiner ehemaligen Band, also die, ich glaube, die meisten haben mittlerweile einen anderen Job, beziehungsweise einer von denen, Anne-Marie, den müsstest du auch kennen, den der so
John
erfolgreich
Corbett
war.
Aus Sex in the City.
Genau. Wobei ich erschrocken war, hast du den zwischendurch mal wieder gesehen in anderen Filmen, dass der doch ein bisschen zugelegt hat, also nicht mehr ganz so jung und dynamisch aussah.
Warte, ich überlege gerade, ob ich den nochmal irgendwo gesehen habe. Der hat irgendwo nochmal von irgendeiner Frau den Mann gespielt, aber warte, jetzt muss ich wirklich die IMDb nochmal fragen.
Na gut, also ich war nur überrascht, dass ich den halt so ein bisschen...
Klar, Parenthood! Ah, verdammt, ich habe die ganze Zeit überlegt. Ja, Seth in Parenthood. Sorry. Oh Gott. Serien hören. Was ist mit dir los? Komm, ist die Serie zu Ende? Vergesse ich's. Ja, also der hatte in Parenthood, eine meiner liebsten Serien, von Lauren Graham, da der Hauptdarstellerin den Ex-Ehemann gespielt. Und er, zumindest in der ersten Staffel, war er halt noch, er war da auch Musiker und so abgehalfteter Junkie und sah da auch entsprechend aus. Und deshalb ist das Bild mir, wie er jetzt aussieht, da überhaupt nicht fremd.
Okay. Und ja, der ist der Einzige, der wirklich erfolgreich ist und dann kommt's, wie es kommt. Das ist halt so ein alternder Rockstar.
Er spielt bei Lady Gaga in der Band.
Der noch zwei so auch alternde, in Anführungszeichen, Groupies an seiner Seite hat, also die quasi ein Alter sind und die aber bei ihm bleiben und versuchen irgendwie über die Runden zu kommen. Und dann geht er zu seinem Agenten, wird dort eigentlich schon gefeuert, bis sich herausstellt, dass wenn er auf irgendeinem Revival oder Coverband Gig mitspielt, dann doch ganz gut Geld verdienen kann. Und das ist aber auch nicht so sein Ding. Und in einer Bar trifft er dann ein Mädel, die sagt, ja, die war auf einem Konzert, saß quasi mit in der ersten Reihe, die steht auf mich und dann geht er hin, küsst sie gleich, also erstmal knallt er hin, also wetten sie, ob er ihr vor die Füße kotzt oder was irgendwie anders versaut und er knallt hin, steht auf, geht hin, küsst sie und dann gibt sie ihm einen ordentlichen Kniekick zwischen die, ins Gemächt, um es mal nett auszudrücken und sagt, du bist ein alter Lustmolch, du bist halt mein Vater und ja, sie will halt irgendwie gesponsert werden, also nicht also gefördert werden und sagt, ja, sie hat auch Geld und sowas und da ist er wieder ganz hellhörig, weil gesagt, es geht halt ihm mehr oder weniger doch nur ums Geld, um seinen Lebensstil beizubehalten und zu überleben und ist dann am Werk und ganz am Ende des ersten Pilotens, also mehr habe ich dann auch nicht geschaut, stellt sich heraus, dass sie nicht nur ihren Körper einzusetzen weiß, im Sinne von, also aktiv als auch sexuell, sondern eben auch hier in dem Fall eine verdammt gute Stimme hat und das kriegt auch er mit und er befürchtet schon, dass quasi sie jetzt das weibliche Pendant zu seiner 80er-Karriere ist. Also insgesamt dann doch positiver, als ich gedacht habe. Vielleicht ist es immer so, wenn man relativ mit wenig Erwartungen an die Sache herangeht, dass man dann überrascht wird. Nette Schauspieler. Ich fand es jetzt irgendwie eigentlich nicht besonders witzig. Also eine besonders tolle Comedy im Sinne von Schenkelklopfer und lustig ist es nicht. Es ist relativ überschaubar. Es sind 10 Episoden, die da kommen werden, beziehungsweise die mittlerweile zum Zeitpunkt der Aufnahme, glaube ich, dann auch schon, also wenn die rauskommt, schon alle draußen sind. Insofern könnt ihr das, wenn ihr das Genre mögt, am Stück gucken. Ich weiß nicht, Anne-Marie, wie fandst du es? Fandst du es als Comedy wirklich lustig oder was hat dich dann noch gereizt an der Serie?
Ja, also klassische Comedy ist es ja nicht. Ich hatte auch nur von der Serie so ein bisschen gehört, hatte die auch kaum auf dem Schirm, aber ich wusste, wir brauchen mal noch wieder eine 20-Minuten-Serie und deshalb habe ich die jetzt einfach mal da reingeschrieben. Und wie du gerade gesagt hast, der Pilot fängt wirklich so an mit irgendwelchen Zusammenschnitten im Dokumentationsstil. Dann, ja, Dave Grohl gibt seinen Kommentar ab und dann, glaube ich, noch irgendein anderer Musiker. Und dann habe ich schon so gesagt, oh shit, ist das nur eine Doku und gar keine Serie? Schon, ja, verdammt, shit.
Das Gleiche hatte ich auch so beim...
Ja, oh nee, die Jungs werden so meckern, wenn das gar keine Serie ist. Aber dann ist ja, also man merkt dann schon, da läuft Musik im Hintergrund, die wird immer schneller, immer tragender und dann irgendwann ist halt, kommt es zum richtigen Einspieler oder zum richtigen Vorspann und dann geht wirklich die Serie los mit unserem Johnny da, der diesen abgehalfterten Rock'n'Roll-Musiker spielt. Und ja, also ich fand es überraschend lustig, aber ja, eine Schenkelkoffer, sondern einfach wirklich so kleine Spitzen, wo ich dann so echt das aus und mal haha, also wirklich gelacht habe. Was halt so, also teilweise albern, die machen ja viel Witze über sich selber. Viele Witze, die haben mir dann doch nicht so gefallen. Aber auch die Tochter, die dann ins Spiel kommt und die aktuelle Frau von Johnny und wer die andere ist, weiß ich gerade gar nicht. Der war ja immer mit zwei Ladies unterwegs.
Das waren immer nur Groupies, war das wirklich seine Frau?
Also, oder mit der er zumindest in der einen Szene im Bett lag. Also,
ja, liiert ist momentan. Ja, am Anfang
ja, genau,
kriegt man das gar nicht so mit.
Die zweite war dann einfach nochmal noch eine Freundin, also der Familie.
Eine Freundin.
Ja, genau. Und dann, ja, irgendwie wirkte das so, die 20, oh, sind 22 Minuten waren es, sind super schnell verflogen. Das war echt so super schmissig, wie er erst bei seinem Agenten oder Musikproduzenten sitzt und irgendwie um jeden Job kämpft, weil er Kohle braucht, aber halt dann doch nicht jeden Scheiß machen will. Und dann zu diesem Termin geht, wo die Paparazzi den Schwager von einer Kardashian oder den Cousin wild fotografieren und dann John Corbett da in der Limo. Also sind halt so kleine Szenen, die waren echt ganz amüsant. Hätte ich nicht erwartet, dass es doch so heiternd ist. Und also ich werde auf jeden Fall weitergucken. Ist jetzt keine Überserie, aber es wieder erwartend hat mir sehr gut gefallen. Und ich schau mal 10 Episoden. Ja, wie du gesagt hast, ist echt überschaubar. Ich guck mal, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, die Tochter gerät noch mehr in den Vordergrund. Also war halt echt lustig so. Da.
Aber du hast nur eine Folge bis jetzt gesehen,
ja, oder? Ich habe auch nur den Piloten gesehen, ja. Genau, und dann, also wir haben eben diese beiden Hauptmusiker und dann gibt es da noch einen anderen Schlagzeuger gibt es noch und einen Bassisten, gehören auch irgendwie noch dazu und die machen dann so kleine Scherze oder so, was halt irgendwie ja ganz nett ist. Und aber alles zusammen hat es für mich schon gepasst.
Ah, also wie gesagt, ich fand es nicht schlecht und ich hätte vielleicht, wenn ich an dem Abend noch Lust hätte, noch eine zweite mal reinzugucken, also eine zweite Folge geguckt, weil ich glaube, es, dieser Aufhänger ist halt so dieses ja, so eine alternde Rockband, also eigentlich nur dieser Lead-Gitarrist oder Sänger, der so quasi in seinem alten Leben hinterher trauert und ja, quasi und jetzt seine jetzt Tochter so, verfolgt und dann...
Genau, so ein bisschen zur Hälfte ist er jetzt reumütig, auch halt seinem Bandkollegen gegenüber, weil er hat damals halt er hat alles gekokst und weggeraucht, was vorhanden war und gesoffen und hat mit allen damaligen Frauen der Bandmitglieder geschafft, vor allem eben von Flash, John Corbetts Rollenname, mit dessen Frau, als sie gerade ein paar Stunden verheiratet waren oder so, also halt ein richtiger Arsch. Und jetzt, ja, auf der einen Seite ist er reumütig, auf der anderen Seite fand er es auch geil und wäre eigentlich gern wieder berühmt und ja, halt auch so ein bisschen Zwiespalt. Aber
ich muss sagen, das war so die einzige, für mich wirklich die einzig lustige Szene, als er so quasi in diesem Dokumentationsstil am Anfang so interviewt wird. Sie sollen hier mit der Frau von so und so geschlafen haben. Nee, habe ich nie. Der war verheiratet? Und sie, ja, oh. Oder dann mit der und der.
Mit Flechts Frau habe ich nicht geschlafen. Ja, haben sie mit Simone oder so geschlafen? Ja, na, das war Flechts Frau. Was?
Der war verheiratet. Also ja. Das war jedenfalls wirklich lustig, aber ansonsten fehlte mir das. Es ist eine kleine Serie, die auf FX läuft. Die ist dann politisch nicht immer ganz so angepasst. Also das ist das Schöne bei dem Kanal. Also da kommen dann schon so ein bisschen, ja, wahrscheinlich auch Sachen, die in Amerika wahrscheinlich ein bisschen anstößig sind. Und das sah man der Serie auch an. Also die hat dann auch wirklich kein Blatt vor den Mund genommen. Oder dann vor der Probe, also quasi vor diesem kleinen Mini-Gig mit seiner Tochter, wo es darum ging, also ob dann die Bandkollegen die Brüste anschauen dürfen oder die Vagina oder wie sie die nun bezeichnen sollten und sowas. Und die dann alle möglichen Namen für die Geschlechtsteile aufgezählt haben. Und er dann mal sagt, nee, das dürfte er auch nicht sagen, das dürfte er auch nicht sagen. Und das war halt irgendwie ganz witzig. Aber im Großen und Ganzen, also nicht schlecht, aber auch nicht berauschend. Also guter, etwas gehobener Durchschnitt, den man mal schauen
ja,
kann.
Ja, genau, würde ich auch sagen. Also wer da mal Freitagabend oder so Lust hat, so 2 Stunden, hast 4 Folgen geguckt und ich glaube, das ist auch eine Serie, wenn du einmal drin bist, kannst du da ja 4 Folgen am Stück oder so locker weggucken, wenn du Zeit hast.
Und dir die erste Folge gefallen hat vor allen Dingen.
Ja, klar. Also ich sage mal, wer nach der ersten Folge komplett abgeschreckt ist, ich meine, ohne dass wir jetzt die 2. Folge gesehen haben, können wir mit sicherer Gewissheit als Experten sagen, dann müsst ihr auch nicht weiter gucken, wenn euch die erste nicht gefolgt hat.
Genau. Na gut, das soll es dann gewesen sein. Sex and Drugs and Rock and Roll. Erik hat es nicht gesehen, ist aber auch nicht so schlimm, wie gesagt, eine Serie, die kann man
aber wir jetzt reingucken, oder?
Hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen, was ihr jetzt so erzählt habt.
Wäre genau dein Thema. Also, wie gesagt,
das. Ach nee, ich komme zurzeit eh kaum zu gucken. Da gucke ich lieber The Odd Couple noch weiter. Das entwickelt sich wirklich gut und ist sehr, sehr lustig. Und True Detective, 2. Staffel, bin ich dabei und da ist eigentlich meine wenige freie Zeit ausgelastet. Und dann muss ich immer noch die Hausaufgaben gucken hier.
Ja, und dann geht's ja jetzt, wir haben ja jetzt September, jetzt gehen die normalen Network-Serien wieder los.
Ja, geht's also auch wieder, siehst du?
Ich freue mich jetzt schon, ich versuche hier schon das Gespräch voranzutreiben, denn auf Hulu kommt seit heute auch Mindy Project, die 4. Staffel, da ist heute die 1. Folge draußen, da freue ich mich schon drauf. In der kommenden Woche starten die ABC-Serien Scandal, How to Get Away with Murder. Also jetzt geht's wieder, ist der Serienplan wieder gefüllt.
Gut, ja. dann
deshalb
kommen wir
schnell weiter.
Ja, kommen wir erstmal zu dem Sonstigen. Du hast bloß einen kleinen, man könnte fast sagen, Konsumertipp, Erik. Du hast die Apple Keynote gesehen und bist schwärmst von der neuen Apple TV Box.
Wir haben ja hier schon mal diverse Boxen und Sticks von, was weiß ich, Google Chrome Stick und Amazon Fire TV Box und sonst was alles mal erwähnt. Deswegen wenigstens mal hier auch der Vollständigkeit halber. Gibt natürlich auch den Apple TV. Ich habe ja den Apple TV. Ich finde das ganz nett, das Ding. Ja, steht halt bei uns unter einem großen Fernseher und man kann halt darüber streamen. Da gibt es halt Netflix und was gibt's da? Ich glaube, was gab es doch nicht. Ich glaube, Amazon gibt es da drauf nicht. Ne? Und jetzt wollen sie halt bei der neuen Box, die hat zum einen eine Fernbedienung, die eine Touchfläche hat. Also da wirst du dann auch bestimmte Dinge dann bewegen können mit der Touchfläche, die da drauf ist. Und das soll dann auch so ein bisschen so wie eine Spielkonsole werden. Das heißt, die Fernbedienung ist dann so ähnlich auch wie bei einer Wii oder bei einer Wii U, dass du dann quasi Sachen steuern kannst. Da soll es dann auch Spiele geben. Und was jetzt endlich mal kommen wird, was ja bei den vorhergehenden Apple TV-Varianten nicht der Fall war, du kannst dann auch selber Apps auf den Apple TV draufladen. Also die alten Apple TVs, die waren halt fest. Du hast da die Apps gehabt und die waren es halt. Ja, mehr gab es halt nicht. So, das war halt, du konntest keine zusätzlichen Apps installieren. Deswegen, wenn da jetzt irgendein neuer Dienst kommt, ja, Pech gehabt, ne? Kannst halt nichts Neues da drauf machen. Und ja, die neue Box gefällt.
Ging das aber nicht, ne? Über Updates, über generelle Firmen-Updates, dass das damit eingespielt worden ist?
Ja, dann aber halt nur das, was halt Apple gesagt hat, das kommt da drauf. Ja, du hast jetzt nicht wie beim iPhone
die Wahl, dass
du sagst, du installierst dir diese oder jene App oder ein Spiel oder irgendwas, sondern du hast halt das drauf gehabt, was quasi alle drauf hatten, die ihre Box nicht gejailbreakt hatten, ja, die hatten alle dasselbe drauf.
Ja, aber man kann sie ehrlich, also nutzt das, also würde mich mal sehen, nutzt einer diese Boxen, also war ja bei diesem Amazon TV-Stick auch noch irgendwie zum Spielen oder irgendwas. Ich nutze das Ding zum Streamen und fertig, so. Aus Ende.
Nee, zum Spielen, also wie gesagt, momentan geht's ja noch nicht, aber wenn die was Witziges da anbieten, kann man es ja mal ausprobieren. Ansonsten, ich finde, bei der Wii U gibt's momentan so tolle Spiele, da wird Apple mit dem Ding nicht unbedingt mithalten können.
Na gut, dann kommen wir zur letzten Serie, The Whispers, und da wird uns Annemarie mal vorstellen, worum es denn dabei überhaupt
geht. Ja, The Whispers, ich glaube, Daniel, du hattest uns die Serie eingeschrieben.
Nee.
Nicht? Nee. Kam die von mir?
Ja.
Wirklich?
Diesmal ist nichts von mir. Ja. Die habe ich nicht auf dem Radar gehabt.
Ich wollte doch jetzt...
Mich runtermachen? Nee, sorry.
Ja.
Leider nicht.
Oh nein, muss ich es jetzt gegen mich richten? Nein, erstmal komplett wertfrei.
Grandiose Serie, die ich da ausgesucht habe.
So eine, ja, über den Sommer eine Serie auf ABC, also ist jetzt auch nicht von, weil ich dachte die ganze Zeit, dass CW, weil es irgendwie für mich so den Anschein machte, aber von ABC eine Serie, Whispers, geht darum, also ist ein bisschen, also ich fand den Piloten sehr kompliziert, ich versuche jetzt mal das wiederzugeben. Also eigentlich geht damit los, dass wir ein kleines Mädchen haben, die Harper, die spielt im Garten und wir merken schon, sie hört da irgendwas in den Büschen, alles irgendwie merkwürdig und irgendwie kommuniziert sie mit irgendjemandem. Wir sehen aber keinen Menschen und auch nicht wirklich eine Figur, ein Symbol, eine Kreatur, wir sehen nichts. Und schließlich geht sie in ihr Baumhaus, was für mich das höchste Baumhaus der Welt ist, also gefühlt ist das 20 Meter hoch, lockt ihre Mutter da hoch, macht ihr so ein bisschen Angst, dass sie eben alleine da oben ist. Ich meine, das Mädchen ist da vielleicht so 6, 7 Jahre, ich weiß nicht. Und Mami, Mami, und die Mutter kommt hoch und sie dreißelt das irgendwie so, dass sie genau auf so eine entsprechende bestimmte Stelle geht und die Mutter steht da und irgendwie du hörst das so ein Rauschen und dann merkst du schon, oh, im Baumhaus unten die da knackt was und die Mutter fällt nach unten und eigentlich dachte ich da, die Mutter ist auch tot, aber später wird sich herausstellen, sie liegt erstmal nur im Koma oder bewusstlos dann im Krankenhaus, also Klein Haber hat ihre Mutter nicht direkt getötet. Dann dieser Fall bringt aber das FBI zutage. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das FBI darin involviert wurde.
Also war der Vater irgendwie für, ich sage jetzt mal, irgendein Wissenschaftler für ein Atomkraftwerk oder also irgendwas mit irgendwas beschäftigt ist, wo quasi eben, was war das, FBI oder was, dann notwendigerweise mit einschreiten muss, Und,
nee, das ist doch aber der, das ist der andere Vater.
Nee, aber von ihr ist doch
das
auch.
Das ist Wes.
Ja, aber von der Agentin.
Ach ja, klar, stimmt. Da war ja noch so ein Militärvater. Ja, stimmt. Ach
also, was
ja,
der jetzt genau. ist, also verraten wir nicht weiter.
Der das Vater ist da, ja, genau. Der ist da auch involviert, genau. Und dann deshalb, das Ganze ruft das FBI auf den Plan. Und die stufen das eben so ein, dass das Kind die Mutter töten wollte. Und das FBI dort hat natürlich nur eine Kinderpsychologin oder Expertin für das Gebiet. Und zwar ist das Claire, die wird gespielt. Kennen sicherlich viele von Lily Rabe, die wir aus American Horror Story kennen. Und sie befindet sich aber gerade noch in Trauerbewältigungsurlaub oder ist freigestellt, weil ihr Mann vor einigen Monaten bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Und wir treffen sie bei einem Baseballspiel ihres taubstummen Sohns. Und da wird sie natürlich angerufen und sagt, Claire, wir brauchen dich jetzt hier. Und sie ist bereit zurückzukommen, kommt eben zurück ins FBI-Gebäude und wird da instruiert, bekommt gleich einen neuen Partner an die Seite gestellt. Und wie soll das anders sein? Die beiden haben sofort irgendwelche Probleme miteinander. Und sie fängt eben an, diesen Fall zu untersuchen, Harper betreffend. Und ja, jetzt weiß ich gar nicht, also ich versuche das gerade chronologisch, ob dann direkt schon das Claires Ehemann ist, wie gesagt, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Und dann lernen wir Wes kennen. Das war ein Kollege von Claires Ehemann, Sean. Der befindet sich gerade in Afrika und soll da einen mysteriösen Fund begutachten. Da stellt sich dann raus, dass da ein Flugzeug in einen Baum abgestürzt.
Ja, nicht abgestürzt, das ist so.
Oder hineinge.
Nee, es ist kein Baum. Das ist, wenn Blitz einschlägt, kann. Nee, dann kann der Sand, wird zu Glas. Und in dem Fall ist es halt von unten nach oben und da ist halt besonders viel. Das ist ja auch der Gag dabei, dass da eben
ja, das, ich sag mal,
der Blitz eingeschlagen ist und das halt irgendwie das Flugzeug quasi vom Himmel geholt hat.
Ja, also irgendwie ist das da verwachsen oder ich weiß es nicht und dann sehen die irgendwelche Fußspuren. Und dann, jedenfalls für mich war es noch nicht klar, aber irgendwann wird es uns quasi mitten mit einem großen Schild hingehalten, dass das Flugzeug von Sean war, Claires Ehemann. Und dann sieht man da irgendwelche Fußspuren oder irgendwelche Spuren und man findet keine Leiche. Das bedeutet, er ruft, also Wes jetzt, der Kollege von Sean, ruft dann Claire an, eigentlich ziemlich freudig und sagt, ja, wir haben das hier gefunden und keine Spur einer Leiche. Deshalb wird jetzt nicht mehr davon ausgegangen, dass dein Ehemann tot ist, sondern er gilt jetzt als vermisst oder nach ihm wird jetzt gesucht.
Muss sie die Lebensversicherung zurückzahlen.
Ja, verdammt.
Hat sie bestimmt schon alles ausgegeben in Schuhen und Handtaschen.
Es ist gerade wieder, kann gerade wieder arbeiten und dann wird sie damit konfrontiert. Ja, da erfahren wir dann aber auch im gleichen Atemzug, dass Claire und Wes eine Affäre hatten. Deshalb hat Wes zu Hause mit seiner Frau auch ziemliche Probleme, wenn man es so nennen kann. Also er muss gerade auf der Couch schlafen. Also die Affäre ist wohl auch irgendwie rausgekommen. Und seine Frau mag es nun gar nicht gern, dass er jetzt wieder mit Claire telefoniert. Und wie sollte es anders sein? Die beiden haben auch noch eine Tochter, Minx, die ist auch eine ganz süße, die fängt plötzlich auch an, mit irgendwelchen Gestalten im Laubbusch zu reden und irgendwas zu hören und dann flattert das Licht und alles ist komisch und sie macht komische Sachen.
So ein Röhre auf dem Kinderspielplatz? Oder
ja, so. Genau, das auch noch. Sie ist noch im Spielplatz und dann kommt da ein Junge, darf ich mitspielen? Und das ist alles sehr merkwürdig und sie wird dann von diesem, also ja genau, das kann man ja schon sagen, die Kinder nennen dieses ominöse Gestalt, mit dem sie reden, Drill. Und Drill hat eben der kleinen Minx gesagt, dass sie in den Computer ihres Vaters von Wes schauen soll, weil er arbeitet ja irgendwie für die Regierung, um da irgendwelche hochgeheimen Daten rauszufinden. Das macht sie natürlich und dann gerät Wes in Schwierigkeiten. Und ja, also das ist alles schon sehr, sehr merkwürdig und aber alle sind miteinander verbunden, was auch noch irgendwie merkwürdig ist. Und man überlegt schon, ist das jetzt, was die Kinder da, hat das jetzt das irgendwas, ist das eine außerirdische Lebensform, was kommuniziert da, was will Drill da? Und wir haben ja immer noch Claire, unsere Hauptdarstellerin, unsere FBI-Kinderspezialistin, die dann dieses erste Kind, Harper, was wir erinnern uns, die Mutter im Baumhaus töten wollte, hat dann noch ein Gespräch mit ihr. Es wird dann auch eine Zeichnung hergestellt, weil wohl da zu dieser Zeit, als Haber ihre Mutter da ins Baumhaus gelockt hat, ein fremder Mann gegenüber auf der Straße stand. Und später ist unsere Hauptdarstellerin Claire auch in einem Krankenhaus. Und da sagt dann auch eine Ärztin, die sieht zufällig dieses Bild und sagt, ja, den habe ich heute behandelt. Und dann zählt unsere Hauptdarstellerin Claire 1 und 1 zusammen, beziehungsweise sieht sie noch irgendwo anders im Bild. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo das herkam. Und es ist natürlich ihr verschollener Ehemann Sean. Wer hätte das gedacht? Und er läuft natürlich rum wie jemand, der sich drei Jahre nicht gewaschen hat, ebenso wenig rasiert oder irgendwas, total verlodert ist, voll mit Tattoos. Und er kann sich natürlich, wie es für so eine Mystery-Serie so üblich ist, auch an nichts erinnern, wandert aber natürlich in seiner alten Nachbarschaft rum. Also da kamen bei mir schon so viele Fragen auf. Also wie kommt, vielleicht habe ich so verpasst, wie kommt er jetzt wirklich tatsächlich dahin? Er versucht dann, ich glaube, mit dem Zaun irgendwie zu kommunizieren. Also ich glaube, er hält irgendwie seine Hand irgendwo ran. Also es ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich die Folge gesehen habe. Und aufgrund dessen landet er eben im Krankenhaus, weil er ohnmächtig wird. Und da spricht er dann mit dieser Ärztin, die dann später mit unserer Hauptdarstellerin sagt, ja, ich habe ihn doch gestern erst behandelt. Und übrigens, dieser Sean, dieser vermisste Ehemann und Hauptdarstellerin, wird von Milo Ventimiglia gespielt, den wir aus Heroes oder Gilmore Girls kennen, wo ich ja im ersten Moment echt geschockt war, weil der für mich in meinem Kopf immer noch so der 23-Jährige ist. Und ich dachte so, der soll den Ehemann von Lily Rabe spielen? Der sieht eher aus wie ihr erwachsener Sohn. Also irgendwie der ist 39, der Mann. Also das ist auch so ein Schauspieler, wo ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe, dass der schon...
Wo er jetzt älter aussieht. Also das ist mir auch bei der Serie aufgefallen. Diesmal habe ich den Eindruck gehabt, man merkt, okay, es ist Zeit vergangen.
Ja, das schon, aber irgendwie, ja, da hatte ich ihn erst in der Serie in 2 Szenen gesehen und damit war für mich immer noch, hatte das Heroes-Alter oder das Gilmore Girls-Alter. Naja, jedenfalls, sorry, jetzt bin ich ja schon wieder aus der Handlung. Aber das war es quasi schon. Also wir haben jede Menge Mysterien. Ich habe dann, das war glaube ich letzte Woche Samstag, also wie gesagt, schon 2 Wochen her, dass ich es geguckt hatte und weil ich den Pilot überhaupt nicht, also ich habe überhaupt nicht so viele Kinder und so viele dieser Drill, also dieses mysteriöse Mysterium, mit dem die Kinder kommunizieren, dann Sean, der plötzlich wieder da ist, dann dieser Arbeitskollege von Sean, mit dem aber Claire auch eine Affäre hatte und dann ist ja auch noch von dieser, ja wie du gerade sagtest, genau von Harper, das Mädchen aus dem Baumhaus, ihr Vater, hängt ja auch irgendwie in der Regierung mit drin. Also so viel, ist das jetzt eine Regierungsverschwörung, sind das Außerirdische, was ist mit Sean, what the fuck überhaupt, dann kommt noch hinzu, ich glaube, das ist auch im Piloten, dass Seans Sohn, der taubstumme Henry.
Ja, ganz am Ende.
Genau, also er, das können wir ja dann schon sagen, also er wird auch irgendwie geheilt, also er macht dann irgendwas für ihn und kann dann wieder reden und sprechen, aber das verschweigt er noch seiner Mutter. Also so viele Sachen und dann habe ich wirklich, weil ich es nicht verstanden habe, noch die 2. Folge gesehen. Dadurch wurde das jetzt auch schon ein bisschen klarer, aber ich fand es immer noch viel zu vollgepackt, habe dann aus Langeweile noch die 3. Folge gesehen.
Das ist eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann bei dir, wie du eine Serie nicht so richtig magst.
Ja, aber einfach wirklich, weil ich es super anstrengend fand und weil ich aber jetzt zum Pluspunkt wirklich die Hauptdarsteller oder die Darsteller, die fand ich alle durch die Bank weg echt cool, also unsere beiden Hauptdarsteller. Ja, und dann haben wir noch Autumn Reeser, diese Mutter von Harper aus dem Baumhaus, die mag ich auch ganz gerne.
Die Namen immer alle so schnell hier aus den Ärmel schüttelst.
Ja, aber das ist halt gewusst wie. Und halt so ein paar andere, also gerade so aus dem FBI-Gebäude sind alles Leute, die kennst du zumindest vom Sehen her. Die Kinderdarsteller finde ich allesamt echt okay. Und ja, aber nach der 3. Folge habe ich dann, das muss ich ja jetzt auch sagen, also mich würde ja jetzt schon interessieren, ob dann nach der 1. Staffel, die ist ja jetzt, glaube ich, auch schon beendet, wie viel davon beantwortet wird, ob es wirklich auch darum geht, dass Mysterien da gelöst werden oder ob es am Ende dann doch nur um die Story an sich geht, um die Person, wie sich das entwickelt, wie vielleicht auch wieder Claire und Sean zueinander finden, aber eben weil es für mich so viele offene Punkte, also es hätte ja wirklich gereicht, wenn einfach diese Kinder mit diesem Drill-Monster oder was auch immer das ist, kommunizieren. Da wurde ja gar nicht so viel drumherum noch, also gerade das mit der Regierung, also vielleicht kommt da gar nichts weiter raus, aber es wirkte schon sehr, als ob da noch im Hintergrund Sachen laufen. Ja, das ist mir einfach viel zu viel und deshalb fand ich es dann nicht so gut. Auch wenn ich 3 Folgen gesehen habe, ich weiß, dass wir der ein oder andere nicht verstehen, aber ja.
Also, ich muss sagen, am Anfang, das war die letzte Serie, die ich im Prinzip für den Podcast geschaut hatte und ganz oben war Hand of God, also so für die beste Serie quasi innerhalb des Podcasts und The Whispers hat sich dann quasi an die Stelle Platz 1 geschoben. Also ich fand die stärkste der Serien, die wir in diesem Podcast gesprochen haben und ich fand es auch nicht irgendwie verwirrend. Ich fand sie für mich jetzt gerade, den ich erzählt, plausibel, nachvollziehbar und hat am meisten Lust auf mehr gemacht. Mich reizt ja gerade so dieser Sci-Fi-Aspekt, dieses Drama, eher weniger so dieses Mystery, was sich da erstreckt. Also sind es nur Außerirdische? Was ist da nun passiert und wer kommuniziert da dieser Drill? Und ich finde ja auch so einen leichten Horroraspekt hat das Ganze immer. Also immer wenn Kinder halt auch so eine, ich sage jetzt mal, dominante Rolle spielen, so eine Rolle wie in diesem Fall so besessen sind und ihre Eltern im Rahmen eines Spiels quasi da vom Baumhaus runterjagen, wo das Kind, du merkst ja ganz am Ende dann, als es dann die Mutter unten sieht, dass das auch nie ihre Intention war, sondern dass das halt irgendwie verleitet wird, eben die Dinge zu machen, obwohl es das eigentlich gar nicht will. Besonders creepy oder erschreckend und mir hat es gut gefallen, auch wenn es mich so, ich hatte das im Vorfeld zu Erik schon mal gesagt, so ein bisschen an diesen Film House of Cards oder Secret Garden erinnert, also dieses Konzept eines mysteriösen Umfelds, das sich so langsam erschließt. Und wie du schon sagtest, also die Hauptpersonen, also die Schauspieler sind perfekt gecastet, die passen da gut dahin, da rein. Auch eben dieser Milo, wie hieß er, Milo Venti, Linksbums irgendwas von Heroes.
Ventimiglia.
Den finde ich super, also gerade weil der eben auch so ein bisschen diesen Verstörten spielt, am ganzen Körper diese Tattoos, die so ein bisschen, wahrscheinlich wie bei Prison Break, so die Ereignisse zeigen, die da kommen werden. Also man sieht dann auch, glaube ich, dieses Baumhaus ausgesägt und noch ein paar andere Sachen. Also das finde ich ziemlich spannend. Was ich schade finde, dass das wahrscheinlich die einzige und letzte Staffel sein wird. Also es wird nur eine vermutlich geben. Basiert das Ganze auch wieder auf einem Buch von Ray Bradbury, Eric, wäre was für dich,
ja.
Aus der Kurzgeschichte Zero Hour, also wer es nochmal nachlesen will. Insofern. Also
da bin ich verwundert, was da manchmal so aus den seinen Sachen gemacht wird. Da hat er manchmal so eine halbe Seite geschrieben und die machen da ganze Filme oder Serien draus. Das ist total irre.
Könnte ja auch sein, aber wie gesagt, wenn euch das Ende von Staffel 1 dann nicht so gefällt, wie ihr es erwartet hättet, dann vielleicht nochmal die Kurzgeschichte lesen und vielleicht schließt das noch ein paar Dinge auf. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich denke, das ist einer der Serien neben Hand of God, die ich auf alle Fälle weiterschauen werde und mal gucken will, wie es weitergeht, gerade weil eben dieses Format, also es sind halt nur jetzt hier bei The Whispers 13 Episoden, das ist überschaubar, das kriegt man schnell hin, das ist nicht so, dass man sagt, okay, man muss sich da so viel Zeit nehmen, sondern das passt schon irgendwie und ja, aber kurze Frage an Ann-Marie noch, bevor Erik seinen Kommentar dazu abgibt. Wie ist das? Lässt das dann nach vom Spannungsbogen für dich? Also für dich war es ja dann so, dass du nach 3 Folgen dann deinen Eindruck der ersten Folge bestätigt bekommen hast, aber wird das so langsam aufgedröselt oder wird eher so ein bisschen mehr, ja, wie soll man sagen, mehr
Mystery reingefahren? Also es geht eigentlich nicht so weiter. Ja, mehr jetzt nicht, aber ja, sie, Claire und ihr Partner untersuchen ja weiter die Fälle und sie kommt dann auch in Kontakt mit Sean oder sie sieht ihn dann auf der Straße und es gibt dann noch, ihre Mutter hilft dann noch im Haushalt mit und ihr vertraut sie sich eben an, weil sie sagt sonst den Kollegen und ihrem Chef im FBI noch nichts davon, dass wohl ihr verschollener Ehemann Number One Suspect ist, weil sein Bild, wie er da gegenüber auf der Straße steht, als Klein Harper da die Mutter vom Baumhaus gejagt hat, wurde da ja erstellt. Also wird auf jeden Fall mit diesem Fall in Zusammenhang gebracht. Und das will sie halt noch nicht sagen, weil natürlich ist ihr Mann, ne? Der macht ja nichts Böses. Aber irgendwie ist halt auch mehr sehr merkwürdig, dass er wieder da ist und nicht tot und sie halt auch nicht erkennt, weil er eben das Gedächtnisverlust hat oder wie auch immer das mit seinem Gedächtnis ist. Und ja, also da kämpft sie so ein bisschen alleine und ja, ist entsprechend verstört ob der ganzen Situation. Und ja, so ein paar andere Sachen noch, die ich jetzt nicht spoilern will.
Okay. Erik, was sagst du zur Serie?
Und es ist gar nicht so schlecht hier, wie es der Annemarie jetzt dargestellt hat. War so ein bisschen so Akte X-mäßig und noch so ein paar andere Einflüsse mit zu spüren. Aber ja, man hat auch gemerkt, dass Stephen King produziert hat. Das habt ihr, glaube ich, noch nicht erwähnt. Denn der hat ja immer diese ganzen Familiengeschichten, hat er immer ein gutes Händchen dafür. Ich weiß es nicht, wie viele Einfluss er jetzt hatte auf die Serie und was er daraus gemacht hat. Ich muss auch sagen, ich habe erstmal nur eine Folge geguckt, mehr habe ich noch nicht geschafft. Aber die hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe den Typ jetzt, wo ihr sagt, dass der von
Heroes
Bros.
Spielberg ist, meinst du, nicht Stephen King?
Meine ich ja. Habe ich Stephen King gesagt? Ja. Siehst du mal, später am Abend heute. Wollte ich sagen, jetzt hast du mich hier gerade rausgebracht.
Heroes, also der Darsteller. Ach, genau,
der kam mir von seiner Bewegung her, kam der mir irgendwie bekannt vor, aber ich konnte es nicht zuordnen und ich habe auch nicht extra bei IMDb geguckt. Aber jetzt, wo du sagst, ja, genau, das war... ja, interessiert mich auf jeden Fall, will ich weiter gucken und ja, ich denke mal, ich bleibe da dran.
Annemarie, du wirst aber auf keinen Fall zu Ende gucken.
Nee, also ich habe das jetzt schon abgeschlossen. Aber wenn ihr weiterguckt, ja, erzählt mal, wie die Staffel ausgeht. Das wird mich ja tatsächlich mal interessieren. Ja, ich würde,
ob es halt ein Ende hat oder ob das dann so ein bisschen in der Luft hängt, was schade wäre bei solchen Serien immer. Also wie gesagt, na mal schauen. Na gut. Dann soll es das gewesen sein, The Whispers. Ja, Annemarie, für dich klare Empfehlung eigentlich nur Sex and Drugs and Rock'n... Nee, and Rock and Roll.
Rock and Roll. Klare Empfehlung ist was anderes, aber auf jeden Fall echt... nein, also ist echt okay, aber es ist jetzt nicht, wo es sagt, ja, da kommt mein Daumen nach oben drauf und das müsst ihr gucken. So ist es jetzt nicht, aber es ist echt nett, überraschend gut.
Und bei uns, Erik, wird es The Whispers sein und damit umgehen wir das leidige Thema. Ist nun Hand of God gut oder nicht gut?
Aber mich würde mal interessieren, was unsere geschätzten Hörer denn von Hand of God halten, wenn ihr das gesehen habt. Ihr habt ja meistens auch, wenn ihr uns hier folgt, habt ihr meistens auch Amazon Prime oder Netflix und oder Netflix. Dann schreibt uns doch bitte mal, was ihr zum Thema Hand of God, vielleicht schlagt ihr euch ja auf die eine oder auf die andere Seite bei uns hier, sagt ihr super oder doch nicht. Oder
ist würde mich auch interessieren, das stimmt. Also.
Apropos Kommentare, wir hatten ja ein bisschen was, ne, hier. Ja, vom Checker zum Beispiel, der hat geschrieben, hier ging es irgendwie um seinen Namen, ne, weil ihr den ja gezogen hattet, ne? War das nicht so?
Genau, Annemarie wollte ja wissen, wo er herkommt, aber.
Ja, genau.
Der Checker, ja.
Na, Erik, sag mal, wo kommt's denn her?
Ja, kannst du doch lesen hier, du musst mal Kommentare lesen.
Hab
der
ich doch,
männliche das sollst Name, du er ist offensichtlich ein Mann. Der männliche Name wurde schon als Kind vergeben. Er kommt vom Rumschäkern, in Klammern Scherzen, / Flirten. Irgendwie hat sich allerdings die Schreibweise etwas angepasst über die Jahre. Und dann hat er auch noch unser geschätzter Hörer Super Goofy, der schon viel kommentiert hat hier, der hatte mal gefragt, wie es denn aussieht mit der Möglichkeit, hier bei der Podcast-Aufzeichnung live zuzuhören. Das hatten wir mal eine Zeit lang gemacht und da habe ich auch mal geantwortet. Also bei diesen Live-Sachen, das war immer ein ziemlicher Aufwand, hier zu installieren, damit zum einen im Podcast das gut klingt dann und also bei der Aufnahme später und natürlich auch für euch Hörer das gut klingt und war immer ein Riesenaufwand und es haben eigentlich meistens fast niemand zugehört. Also wir hatten teilweise null Hörer, ja, während der Live-Sendung oder mal ein oder so. Und das war dann meistens die Luise, die bei der Annemarie im Nebenzimmer saß und mir zuhören wollte oder so. Also es war jetzt sehr überschaubar. Wenn das jetzt irgendwie 20, 30 gewesen wären, ja, dann hätten wir durchaus gesagt, klar, behalten wir bei. Aber deswegen haben wir damals gesagt, wir stellen das Thema ein, weil es macht keinen Sinn. Und damals war es auch noch so, dass die Zeit von der Aufnahme bis zum Publishing war sehr, sehr lang oder zumindest viel länger als jetzt. Jetzt mittlerweile ist ja so, hier der Workflow beim Daniel ist ja so optimiert. Wir nehmen ja jetzt Dienstag oder Mittwoch auf und am Freitag habt ihr schon die Folge. Also da ist nicht mehr so viel Zeit dazwischen, dass man sagt, hey, da ist jetzt in der Zwischenzeit eine neue Staffel rausgekommen oder irgendwas, über was wir geredet haben, gibt es schon gar nicht mehr oder so. Kann natürlich immer passieren in den 2, 3 Tagen, aber so extrem, wie es früher war, ist es halt auch nicht mehr. Deswegen, also hört es euch dann lieber im Podcast dann in Ruhe an. Das könnt ihr ja runterladen.
Da ist es dann auch geschnitten.
Genau, da habt ihr dann das ganze blöde Blabla zwischendurch nicht und die Überlegungspausen dann und das Googlen nach irgendwelchen Namen.
Wer macht denn sowas?
Genau, und dann hört es lieber in Ruhe und habt dann eine ordentliche Datei, die funktioniert und müsst dann nicht irgend so einen Stream und ja, da muss man dann irgendwie sitzen bleiben dann irgendwo, weil es kann man ja schlecht unterwegs streamen, ansonsten wackelt es ja immer die Verbindung. Dann ladet es euch auf den Podcast-Client eures geringsten Misstrauens und dann könnt ihr es schön in Ruhe anhören, ja. Es sei denn, es melden sich jetzt wirklich wieder sehr, sehr viele, die sagen, hey, live, unbedingt live, dann okay, kann man wieder machen, aber ja, da müssen sich echt mal ein paar melden, nicht nur einer.
Na gut, dann soll es das gewesen sein, um diese altbekannte Floskel zu gebrauchen. Im nächsten Podcast wird es eine Serie geben, wie ich gerade feststelle, worauf ich mich doch irgendwie schon freue. Das können wir schon mal anteasern. Wir hatten ja gesagt, Heroes werden wir auf alle Fälle besprechen. Heroes Reborn wird dann mit dabei sein. Alles andere steht noch in den Sternen. Es steht noch nicht so hundertprozentig fest, will ich damit sagen. So, dann.
Ich wünsche allen viel Spaß bei der Emmy-Verleihung jetzt am Sonntag, am 20.09.
Irgendjemand.
Bitte?
War die nicht immer immer irgendwie im Winter?
Das waren die Globes im Januar.
Ach so. Ach, stimmt, ja.
Irgendjemand hat ja vergessen, ein Tippspiel online zu stellen für die Nominierung.
So, ja, na eben.
Also, wir haben es alle drei vergessen. Shame on everyone. Ja,
machen
aber.
Machen wir da jetzt auch noch. Naja, wir machen dann für die Globes, ja.
Ja, genau. Und
ihr könnt ja schreiben, was ihr tippt. Die Folge erscheint Freitag, da könnt ihr ja dann.
Hat er noch 2 Tage Zeit.
Als Kommentar tippen, genau.
Zu gewinnen, Ruhm und Ehre.
Genau. Und Rädern-Gutschein.
Ja, das
sag ich jetzt einfach mal so.
Ja, ja.
Ich verlose fremde Gutscheine.
Das soll es dann auch gewesen sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net Jetzt läuft's.
Ich habe einen guten Witz gelesen. Habe ich gestern schon die Leute damit belustigt und Leute bei mir auf Arbeit kam der auch gut an. Und zwar bei Amazon steht da, Leute, die das Buch gekauft haben, Alzheimer, kauften auch das Buch Alzheimer.
Mm.
Oh Mann.
Ja, ich verstehe, aber ich finde jetzt.
Weil ist ja nichts los hier.
Nicht witzig, aber.
Ich fand das sehr lustig.
Waren deine Witze jemals schon wirklich witzig?
Ich fand das sehr lustig und die anderen Leute auch. Die haben nicht nur aus Gefallen mitgelacht.
Hallo? So, jetzt, sorry. Warte mal kurz.
Naja, Mensch, das war so, ein nettes Gespräch.
Ja, warte mal ganz kurz.
Ja, ist Aufnahme. Das ist hier kein Spaß.
Ich war beim Friseur und musste eine Stunde weinen.
Okay.
Wieso, hat man dich verschnitten oder was?
Ja, ich sehe ganz furchtbar aus.
Udo Walz. Mach mal deine Kamera an.
Nein.
Sendpick. Wie heißt es schön im Internet? Sendpick.
Ja, auf jeden Fall. Ach ja, wie heißt sie denn? Aus OC, California. IMDb, Moment, wie heißt sie denn? Autumn Reeser, genau, also schneid das mal zusammen.